herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Monzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchengemeinde-monzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wenn man jetzt so die Lieder gehört hat oder vielleicht sogar mitgesungen hat, dann könnte man fast den Eindruck bekommen, ja, die Christen haben es gut mit ihrem Gott. Und den Christen macht es Spaß und Freude, mit ihrem Gott zu leben. Dann aber bleibt die Frage dieser jungen Dame, wie hieß im Anspiel? Friederike. Darf man als Christ denn Spaß haben? Und anscheinend ist sie von ihren Eltern geprägt oder wurde geprägt. Ja, man darf doch einiges nicht. Sie würde gern ausbrechen, würde gern auch als Christ anders leben. Und dann bleibt auch zurück die Frage der Eltern, des ratlosen Vaters, was haben wir falsch gemacht? Und die Frage könnte man wirklich auch stellen, was haben die Christen falsch gemacht, dass sie in der Gesellschaft so wahrgenommen werden, als wäre Gott ein Spielverderber, eine Spaßbremse, der den Menschen die Freude am Leben nicht gönnt. Dessen größte Freude es ist, den Menschen zu sagen, nein, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du auch nicht. Und der den Leuten nur Pflichten auferlegt, angefangen vom Gottesdienstbesuch über eine Bibelstunde und Hauskreise, und Bibel lesen, wie war das Zitat des Vaters? Wenn man dieses Fromme alles macht, dann hat man keine Zeit mehr für etwas anderes. Was hat der Vater? Was haben die Mutter? Was haben die Eltern falsch gemacht? Oder was haben die Christen falsch gemacht? Dass vielleicht so eine Frage wirklich aufkommt. In der Gesellschaft, bei Menschen, vielleicht auch bei Leuten heute Abend, wird mein Leben durch Gott eigentlich ungenießbar? Wir haben am Mittwochabend schon einen Vortrag gehabt über dieses Thema im Haus des Gastes. Dort war es theologischer formuliert. Gesetz und Gnade. Wie hält man diese Spannung aus zwischen dem, du musst, Christen müssen und dürfen nicht, und dieser Gnade, die auch in den Liedern besungen wurde, Gott möchte uns Menschen beschenken. Leistung und Gegenleistung. Wer muss zuerst was bringen? Am Mittwochabend war es Theologie. Da war es Bibelschule mit vielen Bibelstellen. Wo mal dieses Thema theoretischer Art ein bisschen aufgenommen wurde. Ich habe im Internet recherchiert. Manche Seiten gelesen, die es dazu gibt. Da bin ich auf einen Artikel gestoßen aus der Zeitung Die Welt. Die haben vor 2 Jahren eine Studie in Auftrag gegeben mit dem Titel, wie wir verlernt haben, das Leben zu genießen. Und das Fazit war wirklich, wir können das Leben nicht mehr genießen, weil wir entweder nur mit angezogener Handbremse da sind. Wir dürfen uns gar nicht mehr freuen an den Kleinigkeiten des Lebens, oder weil wir uns so verzetteln und nur noch am Hinterherrennen und Hinterherhecheln sind, dass wir das gar nicht mehr genießen können, was wir haben. Als kleinen Einstieg noch zum Schmunzeln, einen kleinen Videoclip aus der Kali Kali kocht. Das hat etwas dann auch mit dem Thema zu tun, mit dem Genießen können. Ja, wir werden da merken, wo der Unterschied ist zwischen diesem Kali, Rainer Kallmund, und den anderen Juroren aus dieser Kocharena. Ja, mach ruhig das zweite Bild auch her, oder das Bild auch noch. Das sollte eigentlich auch ein Videoclip werden, aber manchmal sind die Homepage-Betreiber so gemein und verstecken diese Videos. Man kann es live angucken im Internet, aber nicht runterladen. Ist auch aus der Show Koch Arena. Da unten hier sieht man die Fleischstückchen. Im Video dann, könnt ihr mal angucken, das ganze Video heißt Gewürzattacke. Das sind drei Fleischstückchen, Filetstückchen. Und dieser Koch da, der würzt die. Man sieht nachher von dem Fleisch nichts mehr. Außer nur Pfeffer und Paprika, so eine richtig dicke Gewürzschicht drauf. Damit die dann denen, die das dann beurteilen sollen, nicht schmeckt, beziehungsweise erstmal den Mund verbrennen, damit das andere nicht schmecken. Es sieht im Live, im Video um einiges besser aus, wenn man dann sieht, wie er das Zeug da drauf schüttet, das wird einem schon vom Zugucken schlecht, wenn man das so sieht. Zwei Ausschnitte aus dieser Sendung, die Koch Arena, und dort hat sie was mit Genießen zu tun. Mit Genießen. Beim ersten war es, da wird beurteilt, ja, so ein bisschen diese persönliche Geschmacksrichtung. Rainer Kallmund sagt, ja, ich habe früher immer schon gerne Teig gegessen, lieber wie die Plätzchen. Und deswegen bekommen dann diese Plätzchen bei ihm die 10 Punkte, weil sie schön weich sind, wie der Teig. Persönliche Geschmacksrichtung. Der andere war immer ein bisschen strenger. Der hat immer sich so seine Vorstellung gemacht, wie muss es sein? Und hat dann das, was er gegessen hat, gekostet hat, an seinen Idealvorstellungen gemessen und hat gesagt, kommt es entweder hin oder kommt es nicht hin, genießbar oder nicht genießbar. Persönliche Geschmacksrichtung. Und jetzt hier, da wurde das Fleisch ungenießbar gemacht. Es wurde zu stark gewürzt. Da hat also einer wirklich aktiv eingegriffen, so nach dem Motto, es soll euch ja nicht schmecken. Er hat zwar behauptet, es soll hinterher schmecken, aber wenn man dann die Gesichter gesehen hat im Film, dann weiß man, es kam nicht so gut an. Wenn wir jetzt davon reden, auch macht Gott mein Leben ungenießbar, dann werden wir auch genau an diese beiden Punkte kommen. Die persönliche Geschmacksrichtung, so diese eigenen Vorstellungen des Lebens, genieße ich deswegen mein Leben nicht? Weil ich vielleicht total falsche Vorstellungen habe, was Leben eigentlich ausmacht? Oder liegt es eher daran, dass wirklich einer da reinpfuscht und mir mein Leben ungenießbar macht? Wird mein Leben durch Gott ungenießbar? Ist ja die Ausgangsfrage. Manche würden das vielleicht sogar nicht mal als Frage formulieren, sondern würden sagen, nee, das ist so, das ist Realität. Das können Leute sein, die in der Bibel lesen, die vielleicht schon mit Gott leben, und es können aber auch Leute sein, die noch auf Beobachtung zu Gott stehen, zu dieser ganzen Thematik, aber die dann auch sagen würden, es stimmt. Durch Gott wird mein Leben ungenießbar. Und ich gebe denen sogar recht. Es stimmt. Durch Gott wird mein Leben ungenießbar. Und ich werde es auch begründen, warum es so ist und woran das liegt und wie man dann vielleicht aus dieser Behauptung rauskommt und andere Konsequenzen daraus ziehen kann. Wird mein Leben durch Gott ungenießbar? Fragezeichen. Ich sage ja. Und dann müssen wir uns mal darüber Gedanken machen und klären, ja, warum eigentlich? Was heißt denn eigentlich Leben? Was ist denn eigentlich Leben? Und wenn ihr mir das hier vorne ein bisschen heller machen könnt oder eine Taschenlampe habt, dann kann ich auch mein Konzept lesen. Danke. Was ist eigentlich Leben? Was verstehen wir darunter? Wenn wir so eine These aufstellen oder so eine Frage, wird durch Gott mein Leben ungenießbar? Dann haben wir drei Aspekte des Lebens. Der erste Aspekt ist, wird beschrieben mit dem griechischen Wort Bios, mit Biologie, so diese menschlichen Bedürfnisse, die da sind. Das, was wir als Mensch brauchen, essen, schlafen, trinken. Wir haben auch religiöse Bedürfnisse, wir brauchen irgendwo einen Halt, wir brauchen einen Sinn im Leben, wir brauchen Geborgenheit, wir suchen Liebe, wir brauchen Erholung, wir hätten gern Anerkennung und wir wollen auch uns selbst verwirklichen. Das steckt so drin in diesem Wort Bios. Vielleicht will man heute es nicht so beschreiben, wie damals in der Bibel es getan wurde, mit eben diesem Wort Bios, sondern wir würden es heute umschreiben mit menschlich. Menschlich. So wie ich handle, das, was mich antreibt, das ist menschlich. Und dieses Menschliche, das ist der Maßstab für unser Handeln, weil wir uns darin in der Masse verstecken können. Wir tun nur das, was alle anderen auch machen. Das ist ja menschlich. Steckt so in uns drin, biologisch. Das ist ein Aspekt des Lebens. Dann gibt es einen anderen Aspekt des Lebens, den kennen wir aus dem Begriff Zoo, zoologisch, kommt aus dem Griechischen, Zoe, ist auch das Leben, das, was in uns drinne steckt, was uns antreibt auf dieser Suche nach dem Meer. Also nicht nach dem Meer mit Doppel-E, sondern mit E-H, dass der Mensch entdeckt, ich bin eben nicht nur biologisch, sondern da muss in meinem Leben noch viel mehr drinne stecken. Da muss noch eine Substanz da sein, eine Grundlage. Da muss es einen Inhalt, einen Sinn, einen Zweck geben. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt des Lebens. Den kennen wir auch im Deutschen. Kommt aus dem Wort Psychologie, Psyche, die Seele, das Leben. So diese Frage nach dem, was macht mich und was macht meine Persönlichkeit aus? Warum bin ich anders wie die anderen, wenn wir doch menschlich sind, wenn wir doch biologisch getrieben sind, wenn wir doch die gleichen Sehnsüchte und Bedürfnisse haben? Aber was unterscheidet mich jetzt von dem oder der, der neben mir sitzt, vor mir oder hinter mir? Was unterscheidet mich? Und dieses Psyche ist so ein bisschen der Gegenpol, der Gegenpart zu diesem Bios. Zu diesem menschlichen Denken und Handeln. Weil dieser Teil des Lebens stellt sich die Frage, was entspricht mir eigentlich? Welche Konsequenzen hat mein Handeln für mich? Welche Folgen hat es, wenn ich so lebe, wenn ich so weiterlebe? Welche Folgen hat es, wenn ich mich für diesen Lebensstil entscheide? Welche Folgen hat es für mich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Was entspricht mir? Und das ist das, was einen Menschen dann plötzlich wieder gegen die Masse abgrenzt. Seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Persönlichkeit zu finden. Und das ist eine Herausforderung, weil nicht alles, was die Masse macht, nicht alles, was Mensch macht, was Mann macht, ist gut. Ich habe gesagt, mit Gott wird mein Leben ungenießbar. Also diese Mischung aus diesen drei Einzelteilen wird durch Gott ungenießbar. Und zwar, weil ich betone mein Leben. Meine Definition von Leben, meine Vorstellung von Leben. Jeder schnitzt sich seine eigene Definition von Leben. Und wer sich genau beobachtet und sich damit mal beschäftigt, der wird merken, wie er sich nur auf ganz bestimmte Einzelbereiche konzentriert. Ich habe vorhin mal so im Schnelldurchgang 7 Bedürfnisse des Menschen genannt. Und jeder wird sich auf 1 oder 2 dieser Bereiche konzentrieren und die anderen ausklinken. Je mehr ich nach Anerkennung unterwegs bin und ich strebe, umso weniger werde ich auf meine Erholung achten, weil ich muss ständig leisten. Je mehr ich auf Liebe getrimmt bin und Liebe beinhaltet dann auch Frieden und Harmonie, umso weniger werde ich dann vielleicht zu meiner Meinung stehen. Und so hat jeder seine eigene Definition von Leben und da möchte Gott eingreifen und sagen, jawohl, das mache ich dir kaputt. Ich möchte nicht, dass jeder seine eigene Definition von Leben hat, sondern dass wir uns als Menschen finden auf einer Definition, die Gott vorgibt. Mein Leben. Gott macht mir mein Leben ungenießbar. Und da kann es dann sein, dass seine Gebote, die er gibt, genau an dieser Stelle ansetzen. Und dann höre ich nämlich auch diese Gebote Gottes, du sollst nicht. Die höre ich genauso mit diesem Ohr. Ah ja, da ist er wieder, dieser Gott, der mir nichts gönnt. Da ist wieder Gott, dieser Spaßverderber. Ich darf keine Freude haben. Und wenn ich es trotzdem mache, dann habe ich mein schlechtes Gewissen. Dann habe ich immer im Hinterkopf, so wie auch früher vielleicht Kinder erzogen wurden, mit dieser Drohung, Gott sieht alles. Dann wurde Gott zum Erzieher. Pass auf, liebes Kind, wir können nicht überall bei dir dabei sein, aber Gott sieht dich. Und wenn man dann etwas gemacht hat, dann wusste man, es kommt das schlechte Gewissen. Aber war das die Absicht Gottes mit seinen Geboten, dass wir nur ein schlechtes Gewissen haben? Dass wir das nur so konzentrieren und eng führen auf persönliche Verbote? Und die Konsequenz davon ist, wenn wir das nur so hören, dann unterstellen wir Gott Missgunst. Gott im Himmel, der gönnt uns etwas nicht. Gott im Himmel, der weit weg ist von uns, der vom Leben auf dieser Erde gar keine Ahnung hat, der gönnt uns nicht, dass wir uns freuen, dass wir Spaß haben. Der gönnt uns nicht die Freude am Leben. Dann wird Gott unterstellt, tatsächlich, er ist der Spiel- oder Spaßverderber. Und Gott hat vom Leben keine Ahnung. Wenn wir die Gebote Gottes und das, was Gott in seinem Wort so geschrieben hat, als Verhaltensregeln, ich sag's mal so, für uns Menschen, wenn wir das nur hören als Verbote, dann führt uns das dahin, dass wir Gott gegenüber nur misstrauisch werden. Er gönnt uns nicht. Gott will nicht. Gott ist ein Spiel- und ein Spaßverderber. Wir haben vorhin die Bibelstellen gehört, die vier aus den Predigern, aus den Sprüchen, aus dem Johannesevangelium und Matthäusevangelium. Und an denen bin ich dann so ein bisschen auch hängen geblieben beim Vorbereiten, beim Nachdenken. Ich lese ihn nochmal. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir. Denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Das war so das Ergebnis eines Menschen, als er über sein Leben nachgedacht hat. Ich hasste das Leben. Ich habe mich gefragt, warum lebe ich denn eigentlich, wozu lebe ich denn eigentlich, wenn hinterher doch andere in den Genuss kommen von dem, was ich ein Leben lang mir abgekrampft habe. Und wer noch weiterlesen möchte in Prediger 2, der wird dann merken, dass er sagt, ja, und ich weiß ja nicht, wie die, die nach mir kommen, mit dem umgehen, was ich getan habe. Das war das Fazit eines Menschen, der nachdenkt über sein Leben. Welche Beziehung hat Gott in meinem Leben? Da kommt zu dem Fazit, wer Gott findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Gott. Das ist eine andere Aussage, die da über Gott gemacht wird. Gott genießt es, Gott freut es, wenn wir Menschen richtig leben. Und wenn wir Freude am Leben haben und das Leben genießen können. Denn Jesus sagt ja selber, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Also wenn mir jemand etwas nicht gönnt, das klingt anders. Wenn jemand neidisch auf mich ist, klingt es anders. Wenn jemand mein Spielverderber sein möchte, klingt das anders. Aber hier heißt es, ich bin gekommen, da sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also stellt sich Gott doch was anderes vor. Er will nicht der Spaß- und Spielverderber sein, sondern er möchte uns helfen, das Leben zu finden. Und nochmal der Prediger. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Und auch, dass er isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Gott möchte, dass wir unser Leben genießen können. Und deswegen formuliere ich die Eingangsfrage jetzt um. Nicht wird mein Leben durch Gott ungenießbar? Klar, wenn ich alles als Verbote höre, schon. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Dann fühle ich mich eingeengt und eingegrenzt. Es ist wie so in einer Mauer, in einem Gefängnis, wo ich nicht raus kann. Meine Frau hat sich früher mal gewundert, die war auf einer anderen Schule als ich. Und die hat ab und zu mal es gewagt, ihren eigenen Schulhof verlassen und kam zu uns rüber in die Realschule. Und die hat gesagt, ich begreif's nicht. Ihr seid 1000 Schüler an der Schule und ihr lauft wie im Gefängnishof in der Pause alle im Kreis. Und es stimmt, wir sind immer im Kreis gelaufen. Da hat sich keiner getraut, mal stehen zu bleiben, der wurde weggeschoben. Und keiner gegen den Strom zu laufen, immer schön. Gegen den Uhrzeiger sind sie mir da durch den Kreis gelaufen. 1000 Schüler, eine Viertelstunde lang, wie im Gefängnishof. Sie konnten es nicht nachvollziehen. Ausbrechen, mal raus. Entdecken, es gibt noch was anderes. Ich möchte deswegen umformulieren, die Frage nicht, wird mein Leben durch Gott ungenießbar, sondern ändert sich. Die Frage lautet dann, wird mein Leben erst mit Gott genießbar? Wird mein Leben erst mit Gott genießbar? Nicht macht Gott mein Leben ungenießbar, sondern wird mein Leben mit Gott erst genießbar? Ja, was würde sich denn ändern, wenn ich Gott in meinem Leben habe? Was würde sich denn ändern? Ich denke, die wesentlichste Veränderung wäre, ich bin dann bereit, von dem zu lernen, der weiß, was Leben heißt. Gott in seinem Leben zu haben, ist zuerst mal die Veränderung, dass ich bereit bin, von dem zu lernen, der weiß, was Leben heißt, weil er uns als Menschen geschaffen hat. Und er hat seine ganz konkrete Vorstellung davon gehabt, was ist Leben? Leben, einmal mit großem L geschrieben, das Leben und wie kann man leben miteinander. Wird mein Leben erst mit Gott genießbar, wenn ich bereit bin, von diesem Gott zu lernen, was es überhaupt heißt, zu leben. So die richtige Lebenseinstellung zu bekommen, so eine Gesamtsicht für das Leben, sich eben nicht auf einzelne Schwerpunkte zu konzentrieren, sich die Rosinen rauszupicken und festgenagelt zu sein auf Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, sondern das ganze Leben mal zu sehen, mal drauf zu schauen auf das Leben. Wie viele Aspekte gibt es denn eigentlich in meinem Leben? Welche tue ich überbetonen und welche kommen bei mir zu kurz? In diesem Artikel aus der Die Welt habe ich gelesen, dass wir momentan dabei sind, uns viel mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie lange lebe ich? Was muss ich tun, damit ich lange lebe? Und sich nicht mehr zu fragen, wie lebe ich denn jetzt eigentlich? Uns beschäftigt viel mehr die Frage, wie wir lang leben, aber nicht mehr, wie wir jetzt leben. Und ich denke, diese Aussage ist gar nicht so verkehrt. Es geht nicht darum, dass ich lebe, sondern wie ich lebe. Und das muss ich von Gott lernen. Eine richtige Wertung zu bekommen in seinem Leben. Dann merke ich vielleicht auch, ja klar hat Gott seine Gebote gegeben. Aber diese Gebote sind jetzt nicht eine Eingrenzung. Sie sind nicht nur vorrangig Verbote, sondern diese Gebote geben mir einen Schutzraum. Diese Gebote geben mir einen Schutzraum, damit ich das, was ich habe, dass das, was ist, damit ich das genießen kann. Soweit der Idealzustand, soweit die Träume Gottes. Wenn wir diese Gebote leben würden, dann bräuchten wir keine Angst haben um unsere Ehen, um unsere Kinder, um unser Eigentum, unseren Besitz. Dann könnten wir die Türen offen lassen, bräuchten nicht abschließen und gar nichts. Eigentlich sind die Gebote als Schutzraum gedacht. Darauf kannst du dich verlassen. Darin sollst du dich bewegen können, ohne dass du Angst hast. Ohne dass du ständig fragen musst, was hat das für negative Konsequenzen für mich? Sondern fühle dich darin geborgen. Und die Gebote nicht als Verbote, sondern als Lebenshilfe, damit man lernt, mit dem Leben umzugehen. Gebote als Lebenshilfe, damit wir lernen, mit dem Leben umzugehen. Wird mein Leben dann erst mit Gott genießbar? Es ist die Gegenthese. Mein Leben wird erst mit Gott genießbar, weil er mir einen anderen Blick des Lebens gibt. Er zeigt mir die richtige Ausrichtung. Er gibt mir dem Leben eine doppelte Bedeutung. Mein Leben wird genießbar, jawohl, für mich, weil ich plötzlich mit ganz anderen Möglichkeiten in meinem Leben rechnen kann. Ich muss nicht nach dem handeln, wie man handelt. Ich muss nicht immer dem nachgehen, was menschlich ist, sondern Gott zeigt mir Alternativen. Gott gibt mir andere Möglichkeiten zu handeln. Dadurch wird mein Leben für mich genießbar und mein Leben wird für andere genießbar. Ich möchte zum Schluss eine Behauptung aufstellen. Gott macht mir mein Leben ungenießbar. Also meine Lebensvorstellung, meine Lebensideale, meine eigene Lebensphilosophie macht Gott für mich ungenießbar, damit ich das Leben, wie Gott es meint, genießen kann. Gott macht mir mein Leben ungenießbar, damit ich das Leben genießen kann. Durch Gott kann und will ich anders leben. Und ich möchte Ihnen vielleicht eine Hausaufgabe mitgeben heute Abend für die kommende Woche. Als Schlussfrage: Ja, was macht Ihnen denn vielleicht eigentlich momentan Ihr eigenes Leben ungenießbar? Was macht Ihnen momentan Ihr Leben ungenießbar? Ist es Gott? Weil Sie vielleicht vor ihm ein schlechtes Gewissen haben? Ist es Ihre eigene Lebenseinstellung? Ist es vielleicht Ihre eigene Vergangenheit? Ist es die Gegenwart? Ist es die Angst vor der Zukunft, die Ihnen momentan dafür sorgt, dass Sie Ihr eigenes Leben gar nicht genießen können? Als Schlussfrage, als Hausaufgabe, darüber mal nachzudenken, sich vielleicht selber Rechenschaft darüber zu geben. Und wenn die Frage Sie beschäftigt, dann können Sie gerne zu mir kommen oder zu anderen Leuten aus der Gemeinde hier, die mit Ihnen dann auch darüber reden können und reden wollen. Was macht momentan mein Leben für mich ungenießbar? Auch da habe ich ein Zitat gefunden aus dem Internet. Es gibt eine Kolibri-Genussschule. Die wird geleitet von Coaches und Trainern, die anderen Leuten helfen, eigene Firmen und so zu gründen. Und die haben geschrieben: Wer nicht genießt, wer nicht genießen kann, wird für andere ungenießbar. Wer nicht genießen kann, wird für andere ungenießbar. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass Sie Ihr Leben genießen können. Und am besten geht das, wenn man mit Gott unterwegs ist. Amen.